Zusammenhält, du Angelpunkt, der unbewegt den Wandel aller Zeiten trägt. Geht unser Erdentag zu Ende, schenk Leben, das kein Ende kennt, für uns dank Jesu Todesleid ins Licht der ewigen Herrlichkeit.
Es ist 3 Uhr am Nachmittag. In einer kleinen dunklen Kapelle steht Bruder Jakobus vor einer brennenden Kerze und betet das Stundengebet, die Nun.
Vom frühen Morgen bis zur Nacht hofft meine Seele auf den Herrn. Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir, Herr, höre meine Stimme. Wende dein Ohr mir zu, achte auf mein lautes Flehen.
Während seine Mitbrüder in diesem Augenblick in der Klosterkirche Beuron gemeinsam Psalmen singen, ist Jakobus Kafanke wie immer allein. Die Einsamkeit hat er selbst gewählt. Der Benediktinermönch ist Eremit. Die St. Wendelinskapelle gehört zu seiner Klause. Sie befindet sich auf dem Ramsberg, einem 650 Meter hohen Hügel mitten im Wald, im Linzgau am Bodensee. Vor dem Eingang hängen tibetische Klangschalen, ein Gong und ein Simandron.
Einsiedler sind Menschen, die in Einfachheit und Armut leben. Und da hat man keine teuren Glocken, sondern eben nur ein Holzbrett und einen Hammer. Und die Zeichen zum Gottesdienst, die gibt man dann durch solche Schläge in einem bestimmten Rhythmus.
Jakobus Kafanke ist 64 Jahre alt, ein freundlicher Mann mit Glatze, blauen Augen und einem fürsorglichen Lächeln. Er trägt das Ordensgewand der Benediktiner, den schwarzen Habit, knöchellang. Darunter einen braunen Pullover, eine graue Hose und bequeme Wanderschuhe.
Mein geistlicher Weg hat begonnen, als ich 25 war, Student in Heidelberg, habe dann noch Jura studiert damals. Und ja, aufgrund von einer Lebenskrise bin ich in so einen inneren Neuanfang gekommen. War dann öfter in Meditationskursen im Kloster Beuron und habe dort zum ersten Mal Mönche gesehen und konnte mir auch vorstellen, dass ich auch sowas mache. Aber ich habe dann im Endeffekt noch 9 Jahre, also knapp 10 Jahre gebraucht, um von diesem ersten Gedanken dann zur Wirklichkeit überzugehen. Und in dieser Zwischenzeit habe ich dann von Jura umgeschwenkt auf Philosophie und dann auf Theologie. Habe dann Diplom in Theologie gemacht und dann 1 Jahr nach dem Diplomexamen bin ich dann eingetreten.
10 Jahre lebte Bruder Jakobus im Kloster Beuron. Immer wieder hatte er Zweifel, ob das Leben in Gemeinschaft das Richtige für ihn sei. Er beschäftigte sich mit Antonius dem Großen, der im 3. Jahrhundert als Sohn reicher Christen geboren wurde und der als junger Mann in die Wüste zog, wo er über 20 Jahre lang lebte. Antonius' Askese gilt als Vorbild für alle monastischen Formen. Überliefert ist sein Leben durch die Vita Antonii, eine Schrift des alexandrinischen Erzbischofs Athanasius.
Es waren noch keine 6 Monate seit dem Tode seiner Eltern vergangen, da ging er zur Kirche. Er hielt Einkehr in sich und überlegte, wie die Apostel alles verließen und dem Heiland nachfolgten. In solchen Gedanken betrat er das Gotteshaus, und es fügte sich, dass gerade das Evangelium vorgelesen wurde. Und er hörte, wie der Herr zum Reichen sprach: »Wenn du vollkommen werden willst, wohlan, verkaufe all deine Habe, gib den Erlös den Armen, komm und folge mir nach, und du wirst einen Schatz im Himmel haben.« Dem Antonius aber war es, wie wenn ihm von Gott die Erinnerung an diese Heiligen geworden sei und als ob um seinetwillen jene Lesung der Schriftstelle geschehen. Er ging sogleich aus der Kirche und schenkte seine Besitzungen, die er von den Vorfahren hatte, den Einwohnern des heimatlichen Ortes.
In der ägyptischen Wüste kämpfte Antonius gegen innere Dämonen.
Der Teufel gab ihm schmutzige Gedanken ein. Antonius verscheuchte sie durch sein Gebet. Jener stachelte ihn an, er aber schirmte seinen Leib durch den Glauben. Der arme Teufel ließ sich sogar herbei, ihm nachts als Weib zu erscheinen und alles Mögliche nachzumachen, nur um den Antonius zu verführen. Dieser aber dachte an Christus und den durch ihn erlangten Adel der Seele und erstickte die glühende Kohle seines Wahnes.
Auch Benedikt von Nursia, Sohn eines reichen Landbesitzers und Namenspatron der Benediktiner, ließ jedes Streben nach Besitz und Karriere schon in jungen Jahren hinter sich und zog in ein schroffes Gebirge. 3 Jahre lebte er in einer Höhle im italienischen Agnotal, bevor er auf dem Monte Cassino das erste Benediktinerkloster gründete. Bei den christlichen Gemeinden waren die Mönche angesehen. Von Bischöfen, Priestern und Diakonen wurden sie nicht immer nur geschätzt. Der Theologe Daniel Weißer von der Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn promoviert über asketische Lebensweisen.
Zwischen kirchlichen Amtsträgern und diesen Asketen oder Eremiten gab es schon in der frühchristlichen Zeit eine gewisse Konkurrenzsituation. Noch im 4. Jahrhundert war der großkirchliche Klerus zum überwiegenden Teil verheiratet. Dieser höhere Klerus besaß von Amts wegen eine Leitungsvollmacht, eine Jurisdiktionsvollmacht, die ihm durch die Weihe verliehen wurde. Diese Vollmachten hatten die Asketen zwar nicht, aber sie versuchten, alleine oder in einer Gemeinschaft, diese Nachfolgeworte Jesu umzusetzen. Wer nicht Vater, Mutter, Kinder und so weiter verlässt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Und durch dieses Leben in radikaler Nachfolge waren ihr Ansehen und ihre Glaubwürdigkeit bei den einfachen Christen häufig sehr hoch. Und so traten sie mit ihrem persönlichen Charisma in eine Konkurrenz zur Amtsvollmacht, vor allem der Bischöfe. Und aus dieser Konkurrenzsituation entwickelte sich zumindest zum Teil auch die ersten Anfänge des Zölibats. Denn die großkirchlichen Amtsträger, vor allem die Bischöfe, übernahmen dann die ehelose Lebensweise der Asketen, weil sie als glaubwürdiger und christlicher angesehen wurde, also als auf Christus selbst zurückgehend.
Was sich als radikale Hingabe bezeichnen lässt, war für Eremiten aber auch eine enorme Herausforderung.
Die Sprengkraft, die einer eremitischen Lebensweise innewohnt, die ist ganz offensichtlich, vor allem in sozialer Hinsicht. Zum einen verlässt der Eremit seine Familie, er will sich aber auch keiner monastischen Gemeinschaft anschließen, dass das in monastischen Kreisen zu Spannungen geführt hat. Das kann man anhand von Simeon, dem Säulensteher in Syrien, sehen. Hier haben wir ein ganz konkretes Beispiel dafür, wie ein eremitisches Leben, Simeon geht dann in die Einsamkeit und wird schließlich zum Säulensteher, auch gemeinschaftssprengenden Charakter annehmen kann.
Auch für Bruder Jakobus war es nicht leicht, seinen Erzabt davon zu überzeugen, dass er den eremitischen Weg gehen wollte. Gerade weil der Benediktinerorden traditionell eine stark gemeinschaftliche Prägung hat.
Der war nicht begeistert und hat auch vielleicht gedacht, naja, nach einer gewissen Zeit hat er die Nase voll oder so. Und dann hat er gesagt, du kannst es machen, aber unterstützen tun wir dich da nicht. Das muss schon der Heilige Geist dann auch umsetzen.
1 Jahr lebte Bruder Jakobus in den Tessiner Bergen. Dort traf er einen anderen Eremiten, der ihn auf die Burg Ramsberg aufmerksam machte, beziehungsweise auf das, was von der ehemaligen Ritterburg noch übrig war. Bruder Jakobus nahm sich vor, das Anwesen, das 40 Kilometer vom Kloster Beuron entfernt liegt, zu restaurieren. Er gründete einen Förderverein und verhandelte mit der Stadt Überlingen über die Pacht für die mittelalterliche Anlage.
Das ist immer die erste Prüfung, ob man da so geduldig und demütig ist. Also es wartet keiner drauf, dass er einem ein schön gerichtetes Haus zur Verfügung stellt und ausgestattet mit Heizung und anderen Dingen und auch mit einem kleinen Salär für irgendetwas. Also das kann man sich gleich mal abschminken. Also ich bin mit 0 Pfennig angekommen und in 5 Jahren haben wir 600.000 D-Mark damals umgesetzt. Das waren Denkmalgelder, Zuschüsse, es waren Industriespenden. Und nach knapp 8 Jahren war das ganze Projekt rund erneuert. Das war natürlich die Hoffnung der Stadt Überlingen. Sie haben uns das in Erbrecht für 60 Jahre übergeben und haben gesagt, als Pacht müsst ihr es herrichten. Und das haben wir gemacht.
Seit genau 20 Jahren lebt Bruder Jakobus nun schon auf dem Ramsberg. Sein Haus, das hinter der St. Wendelinskapelle steht, ist knapp 100 Meter lang, aber nur etwa 15 Meter breit. Die Decken sind niedrig, ungefähr 1,80 Meter hoch. Hinter der Diele gibt es eine schlauchartige Küche mit Herd, Kühlschrank und Spüle. Bruder Jakobus richtete das Anwesen mit viel Liebe her. Draußen an der gelbgetünchten Wand des Hauses ranken sich Kletterrosen. Davor hängen weiße Gebetsfahnen. Kyrie Eleison steht in schwarzer Handschrift darauf. An der Haustür gibt es zwei Klingeln. Alte Schellen aus einem asiatischen Kloster und ein orthodoxes Weihrauchfass mit Glöckchen.
In der Ostkirche, da hat der Priester das oder der Diakon und geht dann so durch die Kirche und verehrt die heiligen Bilder.
Im verwilderten Garten steht eine Holzfigur, die ein junges Künstlerpaar geschnitzt hat. Die Skulptur heißt »Mein Weg«. Bruder Jakobus gefällt der Name. Unterwegs zu sein, meint er, sei schließlich das Wesen des Christseins. Vor einigen Jahren ist er zusammen mit Freunden den Jakobsweg gegangen, der am Kloster Beuron vorbeiführt.
Das Pilgern als geistliche Übung ist halt uralt, weil der Glaube, der wird nicht nur mit dem Kopf vollzogen, sondern eben mit dem ganzen Leib.
Mit dem ganzen Leib versuche er auch, so sagt er, Christus näher zu kommen. Viele Stunden am Tag verbringt er im Lotussitz und bemüht sich darum, sich hinein zu meditieren in das Geheimnis Gottes. Seinen Tagesablauf strukturieren die Gebetszeiten in der Kapelle. Um 6 Uhr steht er auf zur Prim. Danach verbringt er 3 Stunden in der Schweigemeditation im Haus. Dann kommen die restlichen Horen, die Terz um 9, die Sext um 12 und die Non um 3.
In der Zwischenzeit ist halt hier das normale Hausumtreiben, vom Einkaufen über Putzen, über Kochen und so. Und dann natürlich Schreibtisch.
Bruder Jakobus besitzt ein Festnetztelefon und ein Notebook. Er schreibt Beiträge für Bücher. Gelegentlich wollen Schulklassen die Kapelle besichtigen. Manchmal gibt er Meditationskurse im Kloster Beuron. Einmal in der Woche besucht ihn ein Freund, der Psychoanalytiker ist. Gemeinsam meditieren die beiden Männer dann 1 Stunde. Länger als 3 Tage am Stück hatte Bruder Jakobus in den letzten 2 Jahrzehnten nie Besuch. Er sagt, dass ihn das ablenke von seinem Weg zu Gott. Dass Einsamkeit aber auch gefährlich sein kann, ist ihm durchaus bewusst.
Im Kloster muss man den eigenen Weg doch ein Stück weit zurückhalten. Und wenn man allein lebt, dann ist es die Möglichkeit, dass man so seinen eigenen Gaben, Charismen mehr Raum geben kann. Und das ist eine große Chance, weil das, was man kann, kann man sozusagen dann zum Blühen bringen. Der eine ist eher handwerklich, der andere literarisch, der andere theologisch-wissenschaftlich. Aber auf der anderen Seite ist es eben auch eine Gefahr.
Seit es Eremiten gibt, steht die Nachfolge Christi, die Hinwendung zum Mysterium Gottes, im Mittelpunkt dieser Lebensweise. Kirchenrechtlich war der Stand von Einsiedlern bis ins 20. Jahrhundert hinein ungeklärt. Der Theologe Daniel Weißer hat sich mit den verschiedenen Formen eremitischen Lebens befasst.
Nachdem der Codex Juris Canonici im Jahr 1917, das kirchliche Gesetzbuch, ein asketisches Leben nur als gemeinschaftliches Leben verstehen konnte, hat sich das Zweite Vatikanische Konzil, das in den 1960er Jahren tagte, in einem eigenen Dokument mit der Kirche beschäftigt. Das heißt, das Zweite Vatikanische Konzil erkennt das eremitische Leben als erlaubte Lebensform für Männer und Frauen an. Johannes Paul II. Hat dann 1983 ein neues kirchliches Gesetzbuch herausgegeben, den Codex Juris Canonici, und dieser regelt den rechtlichen Status der Eremiten in der Kirche. Er unterscheidet dabei in Kanon 603 zwischen Ordenseremiten und Diözesaneremiten. Der Ordenseremit gehört dabei prinzipiell einer Gemeinschaft von Mönchen an und untersteht seinem jeweiligen Ordensoberen. Der Diözesaneremit ist dem jeweiligen Ortsbischof, dem Diözesanbischof, unterstellt und legt ihm gegenüber ein öffentliches Gelübde ab. Er wird nicht durch das Leben in einer Klostergemeinschaft versorgt, sondern er verdient sich seinen eigenen Lebensunterhalt, indem er Aufgaben nachgeht, die mit seiner Berufung als Eremit vereinbar sind. Das können etwa Küsterdienste oder Schreibarbeiten sein.
Rund 80 Einsiedler gibt es derzeit in Deutschland. Etwa 80% sind Diözesaneremiten, 20% Ordenseremiten. Nach Angaben von Eremitenvereinigungen wächst das Interesse an der Lebensform. Einige Neulinge, die sich auf den Weg in die Stille begeben, brechen aber schon nach ein paar Wochen oder Monaten wieder ab. Sie unterschätzen die Abgeschiedenheit oder sie schaffen es nicht, Geld zu verdienen. Auch Bruder Jakobus hatte zwischendurch Zweifel. Genau wie der Wüstenvater Antonius musste er gegen innere Dämonen kämpfen, gegen schlechte Träume, Existenz- und Versagensängste. Die Journalistin Ebba Hagenberg-Miliu hat mit verschiedenen Eremiten gesprochen. Sie hat auch Menschen im deutschsprachigen Raum gefunden, die ohne Beziehung zur Religion asketisch leben, als Aussteiger in der Natur. In ihrem gerade erschienenen Buch »Allein ist auch genug« berichtet sie darüber. Die erste Eremitin, die Ebba Hagenberg-Miliu traf, war Schwester Benedikta. Sie gehört zum italienischen Servitinnenorden und wohnt in Bonn, in der Michaelskapelle, einer historischen Klause, die etwas unterhalb des Godesburg-Gipfels liegt.
Ich komme also in eine Eremitage rein, sehr klein, alles sehr gedrungen. Und es sitzt mir eine Frau gegenüber, von der ich eben erwartet habe, dass sie jenseits jeglicher Wirklichkeit eher lebt und sie verbreitet mit dem, wie sie ist, was sie ausstrahlt. Und das habe ich eben auch bei anderen Eremiten erlebt, eine Aura, die faszinierend ist.
Besucher sind bei Schwester Benedikta willkommen.
Sie kapselt sich bewusst vom täglichen Leben ab, aber andererseits lässt sie Menschen auf sich zu, die Hilfe suchen. Und dieses seelsorgerische Element, was Eremiten beherrschen, das ist, denke ich, eine Qualität, die auch sehr gut in die heutige Zeit passt.
Bewegt haben die Autorin auch Begegnungen mit freien Eremiten.
Ich bin an einen ganz wunderbaren Eremiten geraten, der auf der Schwäbischen Alb auf einer schönen Wiese in einem Schäferkarren sitzt und das seit über 30 Jahren. Das ist ein ehemaliger Chef einer Designeragentur, der irgendwann aber mal hingeschmissen hat, weil er in diesem Hamsterrad des Lebens nicht weiter funktionieren wollte. Der malt jetzt, der geht tagsüber ins Atelier in einem Dorf und dann in seiner Freizeit sofort wieder in seinen Schäferkarren. Das heißt, 1,5 Meter mal 2 Meter im Quadrat, das ist seine Welt. Und der Mann ist glücklich.
Aber kann man Menschen, die zwar allein, aber ohne inneren Bezug zur Religion leben, tatsächlich Eremiten nennen?
Die katholische Kirche wird mich jetzt schelten und die orthodoxe wahrscheinlich auch, dass ich diese Menschen Eremiten nenne. Ich denke aber, dass ich in diesem Buch einige Parallelen rausarbeite, die frappierend sind. Wenn der Mensch sich selbst genug sein kann, kein Gegenüber braucht, jetzt würde der katholische Eremit sagen, kein Gegenüber außer Gott. Aber der freie Eremit wird sagen, wenn ich kein Gegenüber habe außer der Natur, der Schöpfung und ich mir selbst genug bin, dann lebe ich eremitisch.
Mutter, auf dich hoffe und baue ich. Mutter, zu dir ruf und seufze ich.
Ein Gottesdienst in der Wallfahrtskirche Frauenbründel. Sie steht in der Nähe des Kurortes Bad Abbach in Niederbayern. Es ist 8:30 am Morgen. Auf den Holzbänken knien 4 Frauen und warten auf den Priester. Sie sind alle über 70, kommen aus den Dörfern in der Umgebung und freuen sich, dass mit Johannes Schuster vor knapp 2 Jahren der erste katholische Pfarrer in die Einsiedelei Frauenbründel gezogen ist. Der Ort wurde durch eine heilige Quelle, ein Bründel, berühmt. Ein Unbekannter soll sich seine trüben Augen mit dem Quellwasser gewaschen haben. Sie seien klar geworden, heißt es in der Legende. Zum Dank habe er ein Marienbild an einem Baum befestigt. So kam die Quelle zu dem Namen Maria Bründel oder Frauenbründel. Schon im 15. Jahrhundert zog es Pilger zu der Wasserstelle. Ab dem Jahr 1700 wohnte der ehemalige Soldat Georg Brandstätter als Einsiedler hier in einer Holzhütte. 1702 genehmigte ihm das kurfürstliche Gericht in Kelheim eine Klause aus Stein. Und 1726 auch die dazugehörige Kapelle zu bauen. Das Gnadenbild, das noch heute verehrt wird, stammt aus dieser Zeit.
Halleluja!
Halleluja!
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Johannes Schuster bekommt nicht gern Besuch. Das Reden strengt ihn an und außerdem hat er immer viel zu tun. Nach der Messe nimmt er den Gläubigen die Beichte ab und dann ist er auch noch im Klausnerverein der Diözese Regensburg aktiv, der im Frauenbründel seit mehr als 300 Jahren seinen Sitz hat. 10 Mitglieder gibt es, Anwärter mit eingerechnet. Schuster ist ein zurückhaltender Mann mit grauen Haaren und einem Schnauzbart. Er trägt eine dunkelgraue Strickweste, darunter ein blaues Hemd und Filzpantoffeln. In den 70er und 80er Jahren arbeitete er für die Vereinten Nationen und die Caritas als Flüchtlingshelfer und in der Leprabehandlung in Afrika, Asien und in Südamerika. Als er aus dem Ausland zurückkam, entschied er sich, Priester zu werden und studierte Theologie. Erst 1994, mit Mitte 40, wurde er geweiht. Jetzt ist er 64 Jahre alt und offiziell im Ruhestand. Seine Klause im Frauenbründel hat 2 Stockwerke. Oben befindet sich das Schlafzimmer, das Erdgeschoss führt über die Sakristei zur Kirche. Außerdem gibt es unten eine Küche und einen Wohn- und Essbereich. In der Wohnstube der Einsiedelei stehen nur 3 Möbel, ein Tisch, ein alter Bauernschrank und eine Kommode aus Asien. Johannes Schuster hat sie zur Priesterweihe geschenkt bekommen. Von wem, will er nicht verraten. Er möchte nicht an seine Erinnerungen rühren, daran, dass er einmal zusehen musste, wie in einem kambodschanischen Flüchtlingslager 170 Menschen starben an einem Tag. Warum er Eremit wurde, kann er nicht erklären.
Im Grunde genommen ist es ein langer Weg des Glaubens und eine Berufung auch. Und letztendlich kann man das nur verstehen, wenn man das selber lebt.
Es ist Abend geworden im Linzgau. Eine kühle Brise bewegt das Windspiel im Garten der Klause St. Benedikt. Bruder Jakobus schürt ein Feuer in einem gusseisernen Schwedenofen. Wenn es draußen dunkel wird und das Holz im Ofen knistert, fühlt sich Bruder Jakobus immer besonders wohl. Einen Fernseher hat er nicht, aber viele Bücher und eine Stereoanlage. Jakobus Kafanke liebt Kultur. Er ist belesen und alles andere als weltfremd. Zu ihm kommen immer wieder Männer und Frauen, die ihren Weg verloren haben, die in einer Lebenskrise sind. Er meditiert dann mit ihnen und versucht ihnen einen Anstoß für eine neue Richtung zu geben. Danach lässt er sie wieder ziehen. Seine Hauptaufgabe, sagt er, sei eine andere.
Sein Wort ist Licht und Wahrheit, es leuchtet mir auf all meinen Wegen.
Das Projekt heißt Allein mit ihm. Die Aufgabe jetzt der Einsiedler ist, alle Bilder, die ich von Gott habe, Vorstellungen zu lassen und immer weitergehe in dieses Geheimnis hinein.
Es leuchtet mir auf all meinen Wegen.